Der Paulus hat ja jetzt im ersten Korintherbrief 4 Kapitel lang eigentlich eine Basis gelegt. Ja. Kapitel 3, Vers 11 sagt er sogar, einen anderen Grund kann niemand legen, außer der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Und er erinnert sie an den Einsatz, den er gehabt hat für die Gemeinde und an seine Hingabe für sie. Und das alles macht er natürlich, damit er sie auch jetzt direkt ansprechen kann. Und dieses fünfte Kapitel, um das es heute geht, das ist eines der kürzesten in dem Brief mit 13 Verse, so wie das 8. und das 13. Aber das hat jetzt ziemlich in sich. Jetzt kommt, muss man fast sagen, gell? Er spricht eine sehr ernste Ermahnung aus. Und ich möchte euch bitten jetzt am Anfang von dem auch, nicht für die anderen zu hören, sondern für euch zu hören. Dass ihr, wenn ihr das jetzt hört, nicht denkt, ja, das betrifft jetzt den und das betrifft jetzt die, aber nicht mich. Es ist genug, was jeden von uns ansprechen soll. Du sollst das für die hören. Der Heilige Geist soll in dein Leben sprechen. Der Text soll uns betroffen machen und nicht gerechter, selbstgerechter machen. Uns nicht stolz machen, dass es bei uns nicht so ist oder dass das nie sein kann bei uns. Das ist mein Gebet. Herr, wir danken dir, dass dein Wort auch Klartext redet, was es der Paulus da auch tut. Und wir bitten dir einfach, dass wir es auch an uns heranlassen. Dass wir wirklich ja, das hören, was Gott uns sagen will. Schenk, dass das durch meinen Mund passieren darf. Danke für alle, die mir geholfen haben in der Vorbereitung. Und bitte auch, dass wir offene Herzen haben, zu hören, was du uns sagen willst. Und das, für das wir noch nicht reif sind und was wir noch nicht verstehen können und was uns ja, enttäuscht und wegbringt von dir und trotzig machen würde, Herr, das lass an unseren Ohren vorbeigehen. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist in unseren Herzen reden kann. Amen. Ich möchte als erstes den Text lesen. Er ist ja nicht sehr lang. Es geht um den ersten Korintherbrief, das fünfte Kapitel. Ich lese aus Neues Leben Übersetzung. Ich werde aber dann später eher auf die Elberfelder zurückgreifen, wenn es um einzelne Begriffe geht. Nicht das Eich. Wunder mir ist aber, Neues Leben schreibt das sehr flüssig. Paulus schreibt an die Korinther im fünften Kapitel. Ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, die nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Und ihr seid stolz auf euch. Warum tragt ihr nicht Trauer vor Kummer und Scham? Und warum habt ihr den Mann, der so lebt, nicht aus eurer Gemeinschaft ausgeschlossen? Auch wenn ich nicht persönlich anwesend bin, so habe ich doch im Geist bei euch, bin ich bei euch und habe das Urteil über den Mann, der das getan hat, bereits gefällt. Wenn ihr euch im Namen des Herrn Jesus versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein. Und so, und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben, damit seine sündige Natur vernichtet und er selbst gerettet werden kann, wenn der Herr wiederkommt. Es ist schlimm, dass ihr auf eure geistliche Reife stolz seid und gleichzeitig so etwas zulasst. Erkennt ihr denn nicht, dass nach kurzer Zeit alle in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ihr auch nur einen von euch ungehindert sündigen lasst? Entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr rein bleibt. Denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. Lasst uns das Fest feiern, aber nicht, indem wir das alte Brot des Bösen und Schlechten essen, sondern das neue Brot der Reinheit und Wahrheit. In einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr sollt nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meine ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr ja die Welt verlassen. Was ich meinte ist, dass ihr keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich als gläubig bezeichnet und doch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen anbetet, flucht, sich betrinkt oder andere beraubt. Mit solchen Menschen sollt ihr auch nicht zusammen essen. Es steht uns nicht zu, Außenstehende zu richten. Aber es liegt ganz gewiss in eurer Verantwortung, diejenigen Gemeindemitglieder unter euch zu richten, die derartige Sünden begehen. Die Außenstehenden wird Gott richten. Doch in der Schrift heißt es, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Die Predigt hat drei Teile. Den ersten haben wir schon hinter uns, den Text zu lesen. In einem zweiten Teil möchte ich den Text kurz durchsprechen. Nur so kurz wird es gar nicht sein. Und in einem dritten Teil möchte ich dann ein paar Anwendungen bringen, die wir für uns als Gemeinde von dem Text haben. Also wir sehen jetzt da in den ersten Versen, er spricht das auch direkt an, es geht um einen ganz extremen Fall, der sogar in Korinth Aufsehen erregt. Erinnert euch, ich habe euch Korinth beschrieben, was dort alles los war, öffentliche Tempelprostitution und so weiter. Und er sagt, da gibt es was bei euch, das sogar für die Ungläubigen unerhört ist rund um euch. Und der Hauptpunkt, den er macht, ist, dass sie drauf stolz sind. Dass sie aufgeblasen sind, sagt er da, in der Überfall, er steht aufgeblasen, dass sie keine Einsicht, kein Bedauern und keine Umkehr da haben, sondern im Gegenteil, dass sie sich stolz hinstellen und sagen, wir haben diese Freiheit, wir dürfen das. Das ist gut so. Und da geht es nicht nur um diese Sünde, die da bezeichnet wird. Wir sehen das im Vers 11 am Ende, dass es auch Habsüchtige, Lästerer, Trunkenbolde und so weiter genauso da angesprochen sind. Und der Paulus fordert die Gemeinde da auf, umzukehren. Er spricht gar nicht die Person an, weil die will nicht umkehren. Das sieht man ja aus dem Text aus. Er spricht die restliche Gemeinde an und sagt, sie sollen umdenken und diese Person aus der Gemeinde entfernen. Warum spricht er die Frau nicht an? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die gar nicht gläubig war, dass die gar nicht zur Gemeinde gekehrt hat. Sonst würde er sie auch ansprechen. Wenn es um Ehebruch geht, spricht die Bibel ja immer beide an und erinnert euch an den Fall von der Ehebrecherin, da ist sogar die Frau vor die Richter gezahlt worden und der Mann hat sich verdruckt. Das heißt, der Grund, warum er die Frau da nicht anspricht, die beteiligt ist, die hat gar nicht zur Gemeinde gehört. Das sagt er ja dann am Ende von unserem Text, die Außenstehenden braucht man nicht richten, aber die zur Gemeinde gehören. Das heißt, der Mann hat zur Gemeinde gehört und hat mit seiner Stiefmutter zusammengelebt. Ja. Es steht nicht durch, dass er seine leibliche Mutter ist. Genau. Und das Ziel davon, diese Person aus der Gemeinschaft zu entfernen, ist ein zweifaches. Genau. Zum Verderben des Fleisches, schreibt die Elberfelder, und damit der Geist errettet werde am jüngsten Tage. Zum Verderben des Fleisches, damit ist jetzt nicht notwendigerweise der Tod gemeint. Das Fleisch ist ja unsere eigenen Wünsche, unser eigenes Leben, das wir haben, und das soll verderben. Die Person soll mitkriegen, dass das für sie kein guter Weg ist. Sie soll aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen werden, der Gemeinde. Es soll nicht weiter so sein, dass die glaubt, es passt eh. Ich kann eh so leben und weiterhin zur Gemeinde kehren. Und dass der Geist von der Person errettet werde am jüngsten Tage, das zeigt, dass unsere Werke und wie wir unser Leben nicht den Unterschied macht vor Gott. Die Person ist, obwohl sie Gott keine Ehre macht, so, dass sie sogar aus der Gemeinschaft entfernt werden muss, es wird nirgends gesagt, dass die Person verloren ist und in die Hölle geht, sondern da steht, dass der Geist errettet werde am jüngsten Tage. Das erinnert uns an dem Kapitel 3, wo eben von den Werken die Rede ist, wie sie bestehen und wie nicht. Und in Vers 15 steht dort, der wird, wenn seine Werke keinen Bestand haben, wenn sein Leben Gott nicht Ehre macht, wird er trotzdem gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Ja, wie wird jemand, der durchs Feuer hindurch gerettet, der hat dann nichts mehr, worauf er stolz sein kann, aber er ist gerettet aus seinem Leben. Das heißt, es geht nicht darum, wenn es da steht, zum Verderben des Fleisches dem Satan übergeben, es geht nicht darum, dass die Person verloren ist. Es geht darum, dass ihre Werke ihr klar gemacht werden soll, dass sie so nicht leben kann, dass das keinen Bestand hat vor Gott. Wir wissen, dass Gott die schlimmsten Sünden vergibt. Das Opfer am Kreuz ist groß genug für alles. Aber es braucht dafür Demut und Umkehr und nicht Stolz, so wie das da war, den er da kritisiert. Und die Folgen bleiben weiterhin zu tragen. Unsere Sünde ist uns vergeben, aber die Folgen unserer Sünde müssen wir ertragen. Die nimmt uns keiner weg. Wir sehen das beim David. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Andreas hat am Psalm gelesen von ihm, Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und was war er? Er war ein Ehebrecher, ein absichtlicher Ehebrecher, hat seine Machtposition ausgenutzt, um sich die Frau zu krallen und hat dann ihren rechtmäßigen Ehemann umbringen lassen noch dazu, feigerweise, und das vertuschen wollte. Ihr könnt das nachlesen in 2. Samuel 11, Kapitel 11 und Kapitel 12, die das nicht kennen. Aber was passiert dann? Er ist nicht stolz drauf. Und wie der Nathan kommt, der Prophet, und ihn dann konfrontiert mit einem Geschichtel und sagt, du bist der Mann, da bereut er dann. Seine Sünde ist ihm vergeben, wir wissen das. Aber die Folgen, die hat es in sein Leben gegeben. Ihr kennt direkt die nächsten drei Kapitel, 2. Samuel 13, 14, 15, 16. Könnt ihr nachlesen, was da alles passiert. Seine Kinder, der eine vergewaltigt die andere. Der Bruder von der Halbbruder und die Halbschwester. Und der richtige Bruder ist so sauer, dass er den nachher umbringt. Den Ältesten. Das heißt, sein Mord und Totschlag in seiner eigenen Familie. Der dann überlebt, der geht dann eine Rebellion, zettelt er an, gegen seinen Vater. Sie jagen den David als König aus dem Palast. Ja, seine Frauen werden öffentlich von seinem Sohn geschändet. Also da kann man nicht sagen, dass wir nicht die Folgen unserer Sünde tragen. Und auch ihr habt es schon erlebt. Wenn ihr Gott nicht gehorcht in einer Sache, ihr habt Vergebung. Aber was rauskommt, das ist zum Aushalten. Wenn einer gestohlen hat, dann kann er das bereuen und Gott wird ihm das vergeben. Aber vor Gericht wird er verurteilt und sitzen wird er gehen. Der kann doch nicht sagen, Gott hat mir vergeben. Das stimmt. Aber die Folgen sind zum Tragen. Und das ist argument mit dem zum Verderben des Fleisches. Wir tragen die Folge unserer Sünde und das soll die Person auch spüren. Genau. Warum fordert der Paulus jetzt die Gemeinde auf, das zu tun? Sich von dieser Person zu trennen. Er nennt zwei Sachen. Wir sehen das in die Verse 6 bis 8. Auf der einen Seite sagt er, das schlechte Vorbild, das soll nicht Schule machen, das soll nicht anstecken. Das Bild, was er da gebraucht, das ist der Sauerteig. Er sagt, dass der Sauerteig alles, was, womit er in Kontakt kommt, durchsäuert. Und das Zweite, was er gebraucht, das ist, in Vers 8b steht, dass die Gemeinde rein und lauter sein soll, dass es dort um die Wahrheit gehen soll und dass wir auch in Wahrheit leben sollen. Und wir sehen im Vers 11, dass es nicht speziell um die Sünde des Ehebruchs geht, sondern es geht vielmehr, ich sage das nochmal, um den geistlichen Stolz, um die mangelnde Umkehr. Er nennt dort genauso Habgier, Alkoholismus, Fluchen, Lästerung, Räuber und Götzendienst. Das zählt er alles gleich auf. Und folgt euch auf, er kritisiert sehr viel bei den Korinthern. Im nächsten Kapitel, wenn wir hören, dass sie Gericht vor Gericht gehen, füreinander, gegeneinander vor Gericht sein, weil sie so uneinig sind und so einen Streit haben. Und die Unordnung, die sie im Gottesdienst haben und dass die Reichen die Armen nicht unterstützen und sich gegenseitig bloßstellen und so weiter, das kritisiert alles. Aber nirgends dort redet er von einem Gemeindeausschluss. Obwohl es ganz schlimme Sachen sind, die er mit Recht kritisiert. Nur da redet er davon und ihr seht, der Unterschied ist der Stolz drauf von der Person und auch von der restlichen Gemeinde, die sagt, das passt schon so. Das ist gut so. Das heißt, wir unterscheiden hier, und auch der Paulus unterscheidet da nicht schwere und leichte Sünden, sondern die Sünde als Fehltritt, wo etwas passiert, das dann bereut wird, oder die Sünde als Lebensentscheidung, ja, als Lebenshaltung. Und das Tragische ist, und warum es da in dem Zusammenhang so oft um Ehebruch geht, ist, dass ihr dort natürlich in einer Beziehungsfrage eine Lebenshaltung viel deutlicher sichtbar wird. Ja. Wenn einer sauft und immer wieder sauft, das sieht man dann irgendwann auch. Ja. Aber dass jemand in Ehebruch lebt, das ist dann offensichtlich sichtbar, wenn man weiß, mit wem der verheiratet ist und wer nicht. Er nennt dort mehrere Sachen, wo das passieren kann, aber das ist halt für uns das Sichtbarste. Gell? Und in den letzten Verse, und dann bin ich auch fertig mit der Durchsprache von dem Text, 9 bis 13, da stellt er dann noch klar und sagt, es geht nicht um die Menschen außerhalb. der Gemeinde. Es geht nicht um die Welt rundherum. Es geht nicht darum, dass wir uns von denen allen zurückziehen müssen, weil wir mit denen ja keinen Kontakt haben dürfen, weil die ja in Sünde leben, weil die Lebensentscheidungen treffen, die Gott nicht gefallen. Er sagt, dann müsstet ihr ja komplett euch aus der Welt zurückziehen. Das habe ich nicht gemeint. Wir sehen das auch bei Jesus. Ja? Jesus hat mit Zöllnern und Pharisäern gegessen, der hat keine Sorge gehabt, auf denselben Feste zu gehen. Aber er hat deswegen nicht gut geheißen, was sie tun. Aber er hat sie als Personen angenommen. Und die sind nicht automatisch seine Jünger geworden dadurch und haben dann gleich weitergelebt. Das wissen wir auch nicht. Also wir sehen von dem einen zum Beispiel, bei dem er zu Gast war, der eine Pharisäer, der hat dann gesagt, so, ich möchte zu Jesus kehren und jetzt wird alles anders. Und wo ich wen betrogen habe, da zahle ich vierfach zurück. Und vierfach war mehr, als das Gesetz gefordert hat bei Betrug. Der hat sein Leben wirklich geändert. Aber Jesus ist zu dem Essen gekommen, noch bevor der die Entscheidung getroffen hat. Also er hat sich nicht ferngehalten von den Leuten in der Welt. Und das, sagt der Paulus, brauchen wir auch nicht. Aber wenn jemand zur Gemeinde kehren will und in sein Leben eine Sünde gut hast und das nicht bereuen will, von dem soll man uns trennen, sagt er da. Und das sind wirklich ernste Worte. Und ich sage noch einmal, wir sollen das nicht jetzt an im Kopf eine Liste machen, das ist für den, das ist für den, das ist für den, sondern wo betrifft das uns? Es geht da um mehrere Dinge. Wo ist in unserem Leben etwas, womit wir einen Kompromiss schließen und sagen, ja, wir wissen, das passt nicht, aber wir tun das einfach. Es ist nicht so schlimm, ich habe eh Vergebung oder so. Das ist das, wo es ein Problem gibt. Nirgends wird gefordert, dass die Gemeinde ohne Sünde sein soll, weil der Herr uns reinigt. Wir werden aufgefordert, unsere Sünde jeden Tag immer wieder vor ihn zu bringen und wir kriegen Vergebung. Die Gemeinde wird in Gottes Augen als von Jesus gereinigt gesehen. Das heißt, die Sünde als Fehltritt ist ein normaler Bestandteil und wir brauchen für das Vergebung, sonst waren wir schon im Himmel. Aber wo da wirklich ein Problem ist, ist die Sünde als Lebenshaltung, das zu tolerieren und das gut zu hassen. Das ist das, wo er sich dagegen ausspricht und wo er so einen klaren Schritt eigentlich erfordert. Und das soll auch uns nicht egal sein. Ich möchte im dritten Teil die Folie lassen wir einfach stehen. Genau, das ist noch super. Wir sollen die Welt nicht richten. Da gibt es ein gutes Beispiel von den Jüngern. Gell? Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Ich habe euch das still rechts unten geschrieben, Lukas 9, 54. Und sie kommen zu einem Dorf und Jesus sagt, fragt dort, dass wir eine Aufnahme finden. Und die sagen, nein, schlecht sei. Ein Wunderprediger interessiert uns nicht. Gell? Und die Jünger voll Eifer sagen zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Und Jesus schimpft mit ihnen. Er sagt nicht, ja, die haben das verdient. Obwohl er könnte die richten. Und er wird auch einmal der Richter der Welt sein. Und die werden auch dafür gerichtet werden. Aber es ist nicht die Aufgabe der Jünger, die Welt zu richten. Ja? Wir sollen Licht und Salz sein. Unser Leben soll ein Vorbild sein für die Menschen rund um uns. Und auch die Gemeinde soll ein Vorbild sein in ihrer Lebensführung für die Leute rund um uns. Wir sollen die anderen nicht richten. Wir sind Licht und Salz und nicht Feuer vom Himmel für die anderen rund um uns. Das ist nicht unser Auftrag. So, genau. Und jetzt habe ich eigentlich da ein Stückchen weitergeschaut. Gell? Das ist, weil die Bibelstelle unten steht. Das hat mich jetzt verwirrt. Gut, zu den Anwendungen. Das erste ist einmal unser Gottesdienst. Wir haben einen öffentlichen Gottesdienst. Wir laden dazu ein. Steht auf der Tür, jeder ist herzlich willkommen. Es steht im Internet, du bist herzlich willkommen. Ihr sollt und dürft Kontakte, Freunde und Ungläubige auch mitbringen. Und deswegen können und sollen wir auch diese Gäste aus der Welt nicht an diesen Maßstab messen. Weil sonst dann müsste man ja bei der Tür stehen und sagen, Checkliste, bist du verheiratet? Wenn du verheiratet bist, bist du treu? Ja, das heißt, wir haben einen öffentlichen Gottesdienst und werden deswegen auch niemanden diesen Besuch des Gottesdienstes verbieten. Das haben wir so entschieden und wir bleiben auch bei dem. Wir sehen das auch an Jesus, der sagt auch, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. er stellt keine Vorbedingung dafür, dass jemand zu ihm kommt. Und das wollen wir da auch sein, ein Platz, wo Leute zu Jesus kommen können, wo sie von ihm hören können und in seiner Nähe sein können und sein Wort hören können und auch uns sehen können, wie wir miteinander umgehen. Aber diese Leute, die mühselig und beladen zu Jesus kommen, die sind dadurch noch nicht automatisch seine Jünger. Das wissen wir auch. Er hat ja 10 Aussätzige geheilt und 9 sind weitergegangen und gesagt, passt, danke. Die sind nicht seine Jünger geworden, die sind ihm nicht nachgefolgt, die haben nicht einmal Dankeschön gesagt. Also, das ist nicht etwas, was wir vorhaben, dass wir aus unserem Gottesdienst Leute ausschließen und den Besuch verbieten, egal was. Wir haben auch keinen Auftrag, die Menschen in der Welt zu richten, rund um uns. Tut es das auch nicht in einem privaten Umfeld. Wenn jemand nicht gläubig ist, dann kannst du den nicht an Gottes Maßstäben messen. Es ist einfach nicht zu erwarten von der Person. Du enttäuschst die selber, du verbaust da vielleicht die Gesprächsbasis, wenn du bei jeder Gelegenheit den mit der Nase dort reindruckst. Wenn er ein Gespräch führt mit dir und die fragt, wie du dazu stehst, dann sollst du Licht und Salz sein, aber du sollst nicht Feuer vom Himmel sein für die anderen. Und auch öffentlich, wir haben nicht den Auftrag, Leute, die nicht Jesus nachfolgen, zu richten und denen was auszurichten. Jesus sagt da ganz klar im Vers 13, oder der Paulus sagt, dass Gott die richten wird. Genau. Eine weitere Anwendung ist, dass wir, ich sage jetzt bewusst, wir als Älteste euch versprechen, so wahr uns Gott hilft, dass bei uns keiner in Verantwortung und Leitung und Vorbildfunktion bleiben wird, in dessen Leben es zu Ehebruch kommt. Und jetzt rede ich nicht von Ehebruch als Lebenseinstellung und Haltung und das passt eh so, sondern auch schon vom Fehltritt. Wir wollen in so einer Situation, sollte das passieren, ein sofortiges Ende von jeder Aufgabe wieder haben. Und wir wollen auch nicht die Schuldfrage klären. Wer ist denn schuld jetzt gewesen von den zwei? Ist der vielleicht unschuldig und darf weiter in der Gemeinde bleiben? Die öffentliche Diskussion über die Details einer Ehekrise, die wollen wir uns und euch ersparen. Wenn so etwas vorkommt in einem von unserem Leben, und das habe ich auch mit Andreas und mit Philemon, das haben wir gemeinsam besprochen, das sehen wir gleich, dann sind wir sofort von allen zurückgetreten. Natürlich wollen wir uns nicht verleumden lassen und solche Sachen sind zu prüfen, aber das ist natürlich eine riesige Angriffsfläche für unseren Feind, für den Feind der Gemeinde. Und ihr braucht nicht viel Fantasie, um euch auszumalen, was für ein Schaden so passieren würde. Es ist ja nicht nur das Leben der Betroffenen dann zerstört und unglücklich, sie sind gescheitert und im Anspruch auch ein Vorbild zu sein, sondern es ist auch für euch alle eine Enttäuschung, wenn jemand was er predigt und Wein trinkt, oder wie sagen sie es so schön, und auch alle anderen rundum werden sagen, schaut, was da los ist, die sind auch nichts besser. Das ist etwas, wo der Feind sehr oft angreift. Und deswegen ist auch für ein Leitungsamt eine gesunde Ehe eine Voraussetzung. Das steht auch ausdrücklich dort. Und dass die gesund bleibt, ist auch ein riesiger Schutz. Ich bin geschützt vor dem, weil die Alex mich so liebt und so gut versorgt. Ich fühle mich richtig immun. Und das sage ich jetzt nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Dankbarkeit. Und deswegen soll es auch nicht Leitung durch eine Einzelperson geben, ja, die das dann vertuschen kann und unter den Teppich kehren kann. Sondern deswegen ist die Leitung in der Bibel immer eine Teamfrage, wo dann, wenn einer auf den Ort fällt, auch noch andere da sind, die Sache dann abarbeiten können und auch in der Leitung bleiben. Und deswegen bitten wir auch um euer Gebet und Bewahrung, dass Gott uns das erspart auch als Gemeinde. Es gibt genug Gemeinden, wo solche Sachen passieren und das ist ein riesiges Problem und es ist ein riesiger Triumph für unseren Feind. Genau, das kann ich dir für uns als Älteste versprechen, auch noch Rücksprache mit meinen Brüdern, nicht überheblich, voller Demut, aber auch mit vollem Einsatz. Das Zweite natürlich auch, wenn du dich zugehörig fühlst, unserer Gemeinde, wenn auch die anderen die als Teil der Gemeinde sehen, dann darfst du dann musst du erwarten, dass du auf Sünde in dein Leben angesprochen wirst. Das ist nicht okay so. Das ist nicht deine Privatsache. In Wirklichkeit ist es nicht deine Privatsache, wie du lebst, wenn du zur Gemeinde kehrst. Und da geht es nicht nur um Ehebruch, wir haben das in Vers 11 aufgezählt, da geht es auch um Suchtverhalten, da geht es auch um Fluchen, da geht es um Raub, da stehen also viele Sachen da, um Unehrlichkeit ist da beim Raub dabei zum Beispiel. Also wenn das etwas ist, was in deinem Leben einen Platz hat und du entschuldigst oder gut hast, dann musst du als Zugehöriger zur Gemeinde auch damit rechnen, dass du auf das angesprochen wirst, dass das den anderen nicht egal ist. Und da sollst jetzt auch nicht du die Listen machen, wenn du jetzt was alles ansprechen wirst, sondern du sollst wirklich in dein Herz suchen, wo beauftragt dich der Heilige Geist? Bist du die Person, die diese Beziehung hat, um das ansprechen zu können? Wie spricht man das richtig an? Das ist sicher keine öffentliche Anklage, das ist ein Gespräch unter vier Augen. Und auch wenn du betroffen wärst von so einer Ansprache, wie nimmst du das richtig an? Weißest du das ab? Oder lässt du das zu, dass ein Bruder, eine Schwester zu dir kommt und sagt, du, in dein Leben ist was nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Erklär mir das, brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Weil das Ziel ist immer die Umkehr, die Wiederherstellung. Das, was da steht, als Ziel ist nicht die Strafe. Das ist sowieso etwas, was Gott überlassen ist. Die Konsequenzen unserer Sünde, die tragen wir. Das brauchen wir, da brauchen wir kein Schäferle drauflegen. Wenn sowas passiert, gibt es genug Leid. Da brauchen wir mir nichts drauflegen. Sondern das Ziel ist die Wiederherstellung. Der Heilige Geist redet zu dir. Und wir haben auch die eindeutige Warnung, auf den Balken im eigenen Auge zu schauen. Das heißt, die Versuchung, da hochmütig zu sein, sich besser vorzukommen als andere, zu sagen, das könnte mir nie passieren und deswegen becke ich da jetzt drauf, die ist sehr groß und die macht auch mir sehr zu schaffen. Er sagt da im Vers 2, das darf uns nicht egal sein. Habt ihr nicht viel mehr Leid und Trauer getragen, dass sowas bei euch passiert? Das heißt, die restliche Gemeinde ist von dem betroffen. Das darf denen nicht wurscht sein. Wenn es Suchtverhalten gibt, wenn zum Beispiel jemand in die Richtung driftet. Das ist nicht seine Privatsache, wenn er dem Herrn nachfolgt und gläubig ist und Teil von einer Gemeinde ist. Das gleiche gilt auch für Beziehung zu jemandem, der Jesus nicht nachfolgt. Wenn ein Gläubiger eine Beziehung anfängt zu jemandem, der Jesus nicht nachfolgt, dann darf uns das nicht egal sein. Ich werde im August bei 1. Korinther 7 noch näher darauf eingehen, warum das ein Problem ist und warum die Bibel ganz klar sagt, dass das nicht so sein soll. Aber auch da, von dem sind wir persönlich betroffen. Ja? Der Philipp hat eine Freundin, die Jesus nicht kennt. Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass er eine Lebensentscheidung getroffen hat, die falsch ist. Und der ist auch was. Und trotzdem ist das der Mensch, den er schätzt. Wie gehen wir als Familie damit um? Wir wollen ihn als Erwachsenen respektieren, der seine Entscheidungen trifft, vielleicht auch seine Fehlentscheidungen trifft. Wir wollen auch die Person schätzen, die er schätzt. Aber auf der anderen Seite ist ganz klar, der Philipp wird jetzt in der Gemeinde keine Jugendstunde leiten, weil er kein Vorbild ist in der Sache, weil das nicht in Ordnung ist. Und die Bibel ist da ganz klar. Wir sind im Gebet, aber es ist total schwierig für uns, seine Beziehung nicht abzulehnen. Und trotzdem wissen wir aus der Bibel, dass es nicht richtig ist, weil es bringt ihn weg vom Herrn. Es war nicht notwendig, ihn aus der Gemeinde auszuschließen, weil er ist in Wirklichkeit auch nie so ganz eingestiegen da. Ja, ich brauche ihm das auch nicht verbieten. Der weiß das. So viel weiß er. Und trotzdem ist er mit 21 am See gestanden und hat Jesus bekannt und hat sich taufen lassen auf seinen eigenen Wunsch. Und wir vertrauen darauf, dass das auch Früchte haben wird in seinem Leben. Im Moment sehen wir es nicht. Aber es ist auch eine Beziehung zu einem gläubigen Partner nicht unbedingt immer die Lösung. Wir sehen es bei Manuel, der hat zwei Freundinnen bis jetzt gehabt, wo beide auseinandergegangen sind und und beide gläubig waren und ist jetzt auch eigentlich enttäuscht und sagt, das, was für euch so funktioniert, das, was ihr mir vorgelebt habt, das ist schön, aber für mich geht das nicht. Genau. Und wenn wir jetzt aufeinander Acht haben sollen und einander da helfen sollen, dann ist das jetzt natürlich kein Aufruf zu einem Spitzelsystem von Informanten. Also ihr braucht uns da und sollt uns das auch nicht zutragen, sondern der, der die persönliche Beziehung zu der Person hat, der eine echte Freundschaft hat, der soll das mit dem ansprechen. Das soll in gegenseitiger Verantwortung passieren. Und da ist es auch natürlich ein Riesenunterschied, ob es einen Fehltritt gibt, wo jemand etwas falsch macht und das eh weiß und das auch bereut und umkehrt, auch vielleicht mehrmals, oder ob jemand eine Lebensentscheidung, eine Lebenshaltung hat, die Gott keine Ehre macht und sagt, das ist jetzt so, das passt jetzt so, Gott hat mir vergeben, das passt schon. Weil wenn wir das jetzt an ganz intensiv den Augenmerk darauf legen, dass das ja alles bekannt wird und ja alles angesprochen wird und so weiter und dem aktiv nachgehen, dann gibt es natürlich auch sehr groß die Gefahr von Heuchelei und Scheinheiligkeit. Und das hat Jesus sehr stark kritisiert und zu Recht. Ja. Also wenn wir jetzt an alle weiße Westen pflegen anfangen, dann sind wir dort auf einem falschen Weg. Das ist nicht das, was Gott will, wenn wir nur auf die Optik schauen, sondern es soll uns um unser Herz gehen und das auch wirklich betroffen machen. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf die Erfahrungen eben der letzten 25 Jahre eingehen mit dieser Frage. Wir sehen, dass dort, wo jemand in seinem persönlichen Leben Probleme hat, dass das oft vertuscht wird bis zum letzten Moment, solange es nur irgendwie möglich ist. Keiner kriegt das mit, alles ist Paletti, es bleibt alles im Privaten, in der Gemeinde passt immer alles. Und dann, wenn das aufbricht, wenn sich das nicht mehr verheimlichen lässt, dann ist es auch sehr oft schon so, dass die Milch verschüttet ist, dass die Katze im Bauch ist und dass eigentlich die Verhärtung schon so da ist, dass nichts mehr gemacht werden kann. Und aus der Situation war eigentlich ganz selten noch ein formeller Ausschluss aus der Gemeinde notwendig, weil die Leute fast immer von selber weggeblieben sind. Die vorher schauen, dass keiner was merkt, wenn es dann aufbricht, nachher auch sagen, das kann ich nicht mehr hin. Und wir haben einmal formell jemanden aus der Gemeinde ausgeschlossen, das war Walter und Inge, weil er eben dem Schweizer Irrlehrer, dem Ivo Sasek, nachgegangen ist und auch das öffentlich verbreiten wollte da herin. Und dann haben wir ihn auch vor die Alternative gestellt, du, das ist nicht in Ordnung, was der Sasek da schreibt, lass das sein oder lass uns sein. Und der hat sich dann eben dafür entschieden. Das ist das Einzige, was ich mir erinnern kann. Und so Sachen, die passieren, sind immer schmerzhaft. Und ich glaube, das ist uns schon gelungen, dass das, es ist eh okay, es passt eh, dass diese Einstellung nie signalisiert worden ist. Das war immer allen Beteiligten klar, dass das nicht vorbildlich ist. Und insofern ist die Warnung von Paulus da, von dem Sauerteig, die trifft uns aus meiner Meinung noch nicht, weil es keinen Vorgang, traurigen Vorgang in unserer Gemeinde gegeben hat, wo man gesagt hat, ja, das ist nicht so schlimm, das passt schon. Also es ist für niemanden ein schlechtes Vorbild ansteckend gewesen. Traue ich mich jetzt an so sagen, wenn ihr es anders seht, nachher können wir ja drüber reden nachher. Aber was war und was ist unsere Verantwortung als Gemeinde? Ja? Wenn jetzt ein Leute Eheprobleme haben und das wird so und so lang versteckt und keiner darf das erfahren, haben wir da eine Mitverantwortung? Ist das so wichtig, dass alles passt, dass keiner etwas sich sorgen traut, dass keiner eine Hilfe suchen kann? Haben wir nicht die Beziehung zu den Leuten, dass die sich trauen, das ehrlich anzusprechen? Es gibt ja Hilfe, ob an gewissen Zeitpunkt nicht mehr, irgendwann ist es vorbei, aber man kann wirklich, solange es noch geht, sich wirklich über vieles einsetzen und sich helfen lassen. Wo ist da unsere Verantwortung? Das fragen wir uns dann schon, weil es doch zum Beispiel in Beziehungsthemen doch einige gibt, die auseinandergegangen sind und die auch nicht mehr bei uns sind jetzt da. Und wir sind sehr dankbar, dass, ich sage jetzt einmal, der innere Kreis von dem verschont worden ist. Aber das ist jetzt nicht, weil wir so viel bessere Menschen sind, sondern weil Gott uns gnädig ist. Und jeder, der sich hinstellt und sagt, passt, bei mir passt alles, mir wird das nichts passieren, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Gell? Und deswegen ist das etwas, was uns in die Dankbarkeit und auch in die Demut treiben soll und nicht etwas, wo wir uns auf die Schulter klopfen und besser vorkommen können als irgendwer anders. Genau. Wir danken dir, Herr, dass du keinen von uns liegen lässt. Dass deine Vergebung für alles reicht, Herr. Und wir danken dir, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast, dass wir nicht allein sind, sondern aufeinander schauen können. Ich möchte so bitten, dass das auf eine gute Art passiert. Nicht als gegenseitiges Verurteilen und Richten, als Aufplatteln und Verschiegeln, sondern als Unterstützung. Dass es Freundschaften gibt, die an schwierige Situationen tragen, dass jemand mit einem Problem sich wirklich wem anvertrauen kann. Dass er jemanden hat in der Gemeinde, der mit ihm beten kann und mit ihm gehen kann. Ja, wir bitten dich, dass du uns da so zusammenbringst und zu so einer Gemeinschaft machst, wo nicht immer alles kloppen muss und die trotzdem besteht. Wo jemand, der stolpert, auch aufgehoben wird und nicht liegen bleibt. Wir sehen, wie du auf alle Menschen zugehst und ja, und jedem helfen kannst und willst. Hilf uns, dass wir als Gemeinde das auch können. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort ja, nicht uns irgendein Idealbild zeichnet, wo nie was schief geht, weil dann täten wir uns gar nicht finden drin. Sondern dass dein Wort auch beim David zum Beispiel ganz klar von seinem Versorgen spricht, aber dass wir auch von seiner Umkehr sehen. Und dass wir auch sehen, wie du vergibst und ihn auch weiter durchtragst. Danke, Herr, dass für die niemand ein verlorener Fall ist und dass du niemanden aufgibst und dass wir das auch glauben dürfen. Auch für uns. Amen.